Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Weihnachten naht, das Jahr geht zu Ende und wir stellen Ihnen für Mußestunde zwischen den Jahren oder auch für später wichtige Kunstbücher vor, die unsere Kunstexperten und Expertinnen zur Diskussion ausgewählt haben. Für Sibylle Omlin sind dies die Reisefotos von Roman Signer. Philipp Ursprung schlägt Ihnen ein Buch zu atmosphärischer Architektur vor und Gabriela Christen, die das Gespräch leitet, rät Ihnen zu einer Monographie über die Schweizer Künstlergruppe Relax.
Sibylle Omlin, Philipp Ursprung, herzlich willkommen zu unserer Kunstbuchlese 2006. Wir haben für diese Sendung drei sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Bücher ausgesucht aus den Bereichen Architektur, Fotografie und Kunst im öffentlichen Raum. Fangen wir mit Ihrer Empfehlung an, Sibylle Omlin, den Reisefotos des Schweizer Künstlers Roman Signer, die Begleitpublikation zu einer Ausstellung im Aargauer Kunsthaus in diesem Jahr. Was macht für Sie aus diesem Katalogbuch das empfehlenswerte Kunstbuch des Jahres?
Das ist vielleicht ein großer Begriff, Kunstbuch des Jahres, aber als ich das Buch gesehen habe, hat es mir eigentlich gefallen, dass es etwas Unscheinbares hat. Das ist vielleicht gerade im Fall von Roman Signer interessant, weil er ja diese riesige, dreibändige, voluminöse Werkausgabe gehabt hat oder herausgegeben hat vor ein paar Jahren. Und jetzt kommt so ein kleines, fast intimes Buch heraus mit fotografischen Arbeiten, die man nicht so kennt von ihm. Das hat mich eigentlich gereizt, also einfach mal dieses Buch mehr genauer anzuschauen. Und ich würde mal sagen, es ist vielleicht jetzt nicht so ein Kassenschlagerbuch oder auch sicher nicht ein Coffee-Table-Buch, sondern eher so etwas wie ein privates Album. So kommt es auch daher. Es ist ein Buch, das ein eher kleines Format hat, ein Querformat, wie vielleicht die alten Familienalben, die man früher tatsächlich in der Hand hatte, ist auch ungefähr von dieser Dicke, hat einen schönen roten Rahmen, also eine Farbe, die einem ins Auge springt. Und dann kommen diese Fotos, eins neben dem anderen, relativ beiläufig, aber auch so ein bisschen gemütlich daher. Und mir hat das Buch einfach gefallen, weil es neben all diesen vielen Publikationen, die man ja tagtäglich in der Hand hat oder in den Buchhandlungen sieht, immer so diese Zurückhaltung vertritt. Es ist auch eine Fotografie, die eigentlich eher auf Zurückhaltung setzt. Wir kennen die Fotografien von Roman Signer ja sonst in seinem Werk, die eben die Aktion ja auch abbilden müssen oder überliefern überhaupt müssen, weil die meisten Werke von Roman Signer ja im Raum entstehen, also im öffentlichen Raum oder in einem Gebirgsraum oder in einem Museumsraum. Somit ist die Fotografie ja eigentlich ein sehr wichtiges Medium für Roman Signer als Künstler überhaupt. Und diese Reisefotos zeigen mir für einmal einen Roman Signer, den ich noch nicht so gut kenne. Also es hat vielleicht auch etwas mit Privatheit zu tun. Es sind Reisen, die er vielleicht tatsächlich gemacht hat, vielleicht aber auch nicht. Aber sie zeigen mir seinen Blick, den er hat, wie er durch die Welt geht. Es sind Fotografien zwischen Island, USA oder Italien entstanden, die mir auf einer Seite etwas Unprätentiöses von Landschaft zeigen, auch von Gebäuden, von Häusern, aber mir ebenso viel eigentlich von seinem Humor verraten. Also da gibt es zum Beispiel ein Foto, wo ein Gullideckel auf der Straße liegt, also so ein runder Eisendeckel, und da zischt der Dampf heraus, also eine weiße Wolke. Oder es gibt Fotos von einem weißen, Trabi-ähnlichen Gefährt aus dem Osten, der vollgefüllt ist mit Kohlköpfen.
Philipp Ursprung, haben Sie diese Poesie des Beiläufigen auch gesehen in dieser Publikation mit den Reisefotografien von Roman Signer?
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich das Buch gesehen habe. Es schien mir dann doch sehr stark ein Katalog zur Ausstellung von Aarau zu sein letztlich und eine Publikation, die diese jetzt neu herausgebrachte Serie von Einzelabzügen von Fotografien, die als Kunstwerke zirkulieren, abgibt. Gerade wenn man an Ausstellungen wie die auch schon der Kunstbücher von Edward Rouchet im Kunsthaus denkt und sieht, welches Niveau das Kunstbuch, das Künstlerbuch in den 60er, 70er und 80er Jahren erreicht hat, hat es mich erstaunt, dass es jetzt hier nicht gelungen ist, von dem etwas kleiner gewordenen Katalogformat abzukommen und wirklich ein Artist's Book zu machen. Also für mich ist es kein Reisetagebuch, sondern etwas kleiner, so eine Art Kompaktkatalog. Und gerade die Leichtigkeit, die Sie hier betonen, die ist bei mir nicht wirklich durchgekommen. Also mit anderen Worten, dieses unerwartete, überraschende, etwas Hinterhältige, mit dem Signer einen in seinen Performances überfällt, das scheint mir hier gewichen einem etwas gesetzten Dokumentieren dieser Reise, die Selbstironie für mich vermissen lässt.
Da möchte ich jetzt aber doch noch eine kleine Lanze brechen für diese Fotografien von Roman Signer. Was mir sehr gut gefallen hat, das war die Art und Weise, wie diese Fotografien komponiert sind. Signer fotografiert ja auf diesen Reisebildern so ein bisschen schnappschussartig immer so Details, die aber gleichzeitig auch jeweils so wie Signersche Kleinskulpturen eigentlich aussehen. Und zwar, ob dies ein Stück vom Eiffelturm ist und daneben irgendwie gekreuzte Skier, die so eine ähnlich filigrane Struktur zum Beispiel herzeigen. Da fand ich schon, dass diese Doppelseiten dann einen extrem hohen Informationsgrad auf eine Art auch hatten, bildlich über die Art und Weise, wie sich Signer durch die Welt bewegt, wie er Details irgendwie aus diesen ganz unterschiedlichen Szenarios, also Sie haben es gesagt, Sibylle Omlin, sind alle Weltteile eigentlich fast vertreten in diesen Fotografien und doch sieht man bei jedem Bild genau den Blick. Und da fand ich auch, ist es vermieden worden, dass dann wirklich so ganz in so, wie muss man dem sagen, ins Topische irgendwie zu stilisieren. Also man hat dann doch nicht die völlig augenfälligen Gegenüberstellungen, wo man denkt, aha, ein typischer Signer oder so, sondern dieser kleine Mehrwert der Überraschung, der war für mich dann eigentlich doch noch da.
Also ich mag das Buch deshalb eigentlich auch sehr, weil ich die Ausstellung eben etwas übertrieben fand auch. Also ich dachte, diese Fotos, die für mich sehr etwas tatsächlich Privates auch haben, sind viele Fotos aus Polen, aus dem Osten. Das ist ein geografischer Raum, den ich annehme, dass Signer ihn aus privaten Situationen sehr gut kennt. Ich fand das fast ein bisschen schade, diese Fotos jetzt ins Museum zu zerren, also nach Aarau zu bringen, diese Ausstellung mit diesen Holzrahmen zu versehen. Das fand ich ein bisschen wie zu viel für diese Fotografie. Deshalb war ich eigentlich so entzückt, muss ich sagen, von diesem Buch. Also das halt irgendwie auch auf die Kleinheit des Formats anspielt. Auch die Fotos selber sind eben nicht Coffee Table Book mäßig aufgepeppt im Buch, sondern sie kommen auf einem Papier daher, das auch sehr viel saugt, also die Fotos fast wieder einsaugt, ins Buch hineinsaugt. Deshalb fand ich das ein Versuch wieder mal. Also natürlich gibt es diese großen Vorläufer von Fotobüchern oder Künstlerbüchern mit Fotografie in der Kunstgeschichte. Aber es ist für mich wieder mal ein Versuch, irgendwie das zu zeigen, was man mit Fotografie eben auch kann. Also eben dieses alltägliche Aufnehmen und in einer Direktheit wiederzugeben, was sonst kein anderes Medium vermag.
Ja, ich war in der Ausstellung auch nicht ganz glücklich, aber was mich am Buch eben nicht überzeugt hat, ist, dass es auf diese originalen Fotos im größeren Format verweist. Ich finde auch die Fotos zum Teil sehr gut und bin ich ganz einverstanden, dass das der Signer-Blick da durchkommt. Aber was eben mich enttäuscht hat, was mich nicht überzeugt hat, ist, dass es nicht gelingt, aus dem Buch ein Medium für sich zu machen, wo man das Gefühl hat, hier habe ich eben diese Fotos in einer Form, wie sie sonst nirgendwo existieren, in der Hand. Also beides verweist aufeinander und am Schluss weiß ich nicht ganz, wo ich nun sein sollte in der Ausstellung oder mit dem Buch auf dem Schoß bei der Lektüre oder vielleicht doch in Island oder Polen, wo diese Sachen entstanden sind. Und der Genuss, der sich einstellt beim Betrachten der Videos oder einer Live-Performance, ist für mich in keiner Weise hier präsent.
Auf der anderen Seite fand ich, dass gerade in dieser Art von Fotografie, wie sie jetzt im Buch zu sehen ist, dass da eigentlich doch so die Kontinuität zum Werk von Signer eigentlich vorhanden ist, in der Art und Weise, wie er auch hier beiläufig, sagen wir mal, die Performances oder die Aktionen auch dokumentiert hat. Und da fand ich, gibt es dann doch wieder diese Übereinstimmung im Umgang mit der Art und Weise, wie ein Werk dann in Fotografie also wirklich auch wieder sichtbar wird.
Also die Fotografie bei Roman Signer muss man sicher sehr differenziert anschauen, eben weil er zum Teil ja auch Fotos machen lässt von seinen Aktionen, weil er selber gar nicht fotografieren kann. Es ist Stefan Rohner, der sehr viel fotografiert, aber ich glaube auch seine Frau, die Alexandra Signer, ist jetzt so eine Dokumentarin seines Werks geworden. bei dieser Art von Fotografie hier in diesem Reisetagebuch habe ich eben noch was anderes. Also ich habe auch ein bisschen vielleicht was Unpräziseres für einmal. Also es ist nicht so eine klare, auf ein Werk oder auf eine Aktion hin ausgerichtete Fotografie, sondern es ist fast so etwas, wie wir selber kennen als Knipserfotografie, also fast was Amateurhaftes, könnte man auch sagen, der sich in diesen Blick einschleicht. Und es ist ja auch nicht so ein, vielleicht nicht so ein gewichtiges Buch. Also es ist vielleicht auch mal der Versuch zu zeigen, ich habe hier einen Teil meines Werks, es gibt einen Teil des Werkes, wo man noch nicht so genau weiß, was man mit dem anfangen soll. Und man bringt es mal in eine Buchform, so wie man das eben vielleicht in einer Albumform machen könnte.
So viel zu Roman Signer, seinen Reisefotos, erschienen im Merian Verlag in Basel. Jetzt wechseln wir das Thema weg von Signer, weg von der Fotografie hin zur Architektur. Philipp Ursprung, Architektur und Atmosphäre, heißt das Buch des deutschen Philosophen Gernot Böhme, das Sie zur Lektüre empfehlen. Es ist das Buch eines emeritierten Philosophieprofessors, eines Spezialisten für Ästhetik. Was macht daraus für Sie ein Werk, das Sie auch einem an Kunst interessierten, aber breiteren Publikum empfehlen würden?
Ja, es ist ein Buch, auf das man schon eine Weile gewartet hat, weil Böhme vor etwa 10 Jahren zum ersten Mal diesen Begriff in einem kleinen Bändchen, das damals bei Suhrkamp erschien, aufs Tapet gebracht hat und sich die ganze Zeit seither die Diskussion immer wieder zu diesem Begriff der Atmosphäre hinbewegt hat. Mein Grund, jetzt dieses Buch auszuwählen, ist in erster Linie, weil mir der Begriff dieser Atmosphäre, der eben von Böhme damals aufgebracht wurde, sehr griffig und spannend und vielfältig einsetzbar scheint, gerade auch, weil er noch nicht wirklich klar definiert und gelöst ist. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das Buch interessant finde, weil es ein bis jetzt ungeklärtes Feld umreißt. Man kann generell sagen, dass die Architekturtheorie in einer Art Vakuumsituation seit längerem ist. Es gibt eigentlich sehr wenig architekturtheoretische Arbeiten, wenn man das zugespitzt formulieren will, verstummt die Architekturtheorie quasi in den späten 70er Jahren und ist seither von wenigen Architekten besetzt, wie Rem Koolhaas oder Peter Eisenman, die die theoretische Debatte dominieren, aber letztlich eher eine Art Statements oder Rhetorik zur eigenen Arbeit als Theorie deklarieren. Deswegen interessiert es mich, was gibt es Architekturtheoretisches für neue Ansätze? Böhme mit diesem Begriff der Atmosphäre bietet nun eine solche Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass es in dem Buch gelungen ist, dies wirklich auf den Punkt zu bringen, aber die vielen Versuche interessieren mich. Das beginnt mit der Definition von Atmosphäre, natürlich fast alles heißen kann. Hier heißt es etwa, Atmosphären sind ein bedeutendes, manchmal niederdrückendes, oft aber auch belebendes, immer ergreifendes und die Stimmung affizierendes Medium menschlichen Lebens. Definiert sie auch mit ergreifende Gefühlsmächte. Also was immer man darunter versteht, es ist eine Möglichkeit, Architektur nicht nur als Objekt des Visuellen, sondern auch des Stimmungsmäßigen, dessen, was man fühlt, wenn man sich in Räumen befindet, zu verstehen, und da öffnet er neue Türen.
Das fand ich persönlich auch wirklich so die ganz spannende Seite an diesem Buch, also dass Atmosphäre, dieser Begriff, den wir ja eigentlich so wirklich aus der Alltagswelt kennen, da auch genauer, präziser eingesetzt werden soll, genauso wie Leiblichkeit, also dass wir wirklich mit unserem Körper, unserer sinnlichen Erfahrung eigentlich Architektur und Räume überhaupt nur erfahren können und da auch diese Befindlichkeiten, die man ja häufig hat in irgendwelchen architektonischen oder städtebaulichen Gebieten, bilden, dass das eine Rolle spielen soll, jetzt auch auf der Ebene der hohen Ästhetik. Aber irgendwo ist mir das trotzdem nicht ganz greifbar geworden, was jetzt dieser Atmosphärebegriff effektiv bringt, weil Böhme macht ja am Schluss extrem wenige Beispiele, wo man sich wirklich irgendwie fragen könnte, wenn jetzt zum Beispiel diese Architekten in Begriffen von Atmosphäre gedacht hätten oder sich um Atmosphärisches gekümmert hätten zum Beispiel, wie würde da etwas anders aussehen oder wie würde man da effektiv anders drüber schreiben?
Also was ich bei dem Buch interessant finde, ist auch die Ebene des Versuchs, also mit diesem Begriff irgendwie zu Rande zu kommen. Und ein ebenso wichtiger Begriff ist ja die Befindlichkeit im Raum geworden. Und da macht er eigentlich etwas Interessantes, was aber ihm, glaube ich, noch nicht so richtig bewusst geworden ist. Er versucht nämlich, diese Befindlichkeit auch auf sich als Betrachter zu übertragen, kommt aber mit dieser Erfahrung noch nicht richtig zu Gange und bezieht sich dann auf relativ unmögliche Referenzen, könnte man sagen. Einerseits auf Hegel, wo man denkt, warum jetzt so weit zurück, aber andererseits dann eben auf einzelne ausgewählte Architekten, wo man denkt, warum jetzt gerade die oder warum jetzt gerade den Skywalking Man von Borowski. Also sind die Beispiellage ist ein prekäres Terrain in diesem Versuchsgelände. Was ich aber interessant finde an diesem Versuch, ist, dass er eigentlich dann auf rudimentäre Begriffe der Aesthesis wieder zurückgeht.
Der Aesthesis, also der Wahrnehmung.
Der Wahrnehmung, ja. Der Ästhetik, nämlich auf das Wahrnehmen mit zwei Augen, also im Gegensatz zu der Kamera. Und er setzt in seinem Aufsatz ja auch, also in seinem Buch auch die Fotografie eigentlich wie als Erkennungs- oder Kenntnismedium ein. Fotografien, die er offenbar selber verfertigt hat, also als Flaneur oder als Spaziergänger durch verschiedene architektonische Landschaften und Gebilde. Und versucht dann eigentlich auch über das ein bisschen zu reflektieren, was es bedeutet, wenn eben das Kameraauge etwas sieht und das leibliche Auge. Und ich meine, wir haben da einige Philosophen, die sich schon über diesen Unterschied Gedanken gemacht haben, also zum Beispiel Roland Barthes. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht eigentlich, dass er dann solche Versuche auch zum Beispiel von Bachelard, Poetik des Raumes, dass er das nicht einbezieht in seine Überlegungen.
Da bin ich einverstanden. Also er hat diese Tatsache, dass er wenig Berührungsangst kennt und sich aller Themen von der Architektur über die Städteplanung bis hin zur Erziehung annimmt, hat auch als Gegenseite die Tatsache, dass er da oft an seine Grenzen stößt und etwa in der Architektur eben auf ganz wenige Figuren und Autoren wie Charles Jenks oder Peter Zumthor referiert und sehr eklektisch vorgeht. Er hat etwas von dem reisenden Signer, der Schnappschüsse aufnimmt und die dann zu einem Mosaik verknüpft. Besonders stark finde ich die Überlegungen zu den Themen der zwischenmenschlichen Atmosphären, des Aufbauens und des Abbrechens von Atmosphären im Sinne von Spannungen. Die lassen sich gut auf Dinge der Architektur übertragen, die in der Praxis sehr wichtig sind, aber theoretisch eben schwer gefasst werden können. Aber es gibt natürlich sehr viele Stellen, wo er die aktuelle Diskussion auch andere Philosophen wie oder Soziologen wie Henri Lefebvre beispielsweise überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt und keinerlei Anschlüsse an die englischsprachige Diskussion bietet. Und ich gebe Ihnen recht, mit dem Bezug auf Hegel immer wieder natürlich eine sehr reduzierte historische Basis etabliert.
Würde mich interessieren, wenn man jetzt von der Atmosphäre dieses Buches sprechen würde, dann ist mir die irgendwie nicht ganz klar geworden. Also auf der einen Seite gibt es so diese kulturkritische Note, so quasi man muss mit Sinnlichkeit Dinge erfahren können und das kann man auch bis in die große Philosophie hineinzeigen. Auf der anderen Seite ist mir aber nicht ganz klar geworden, was denn wirklich die Utopie für eine Architektur wäre. Also was stellt sich Böhme denn eigentlich effektiv unter gelungener atmosphärischer Architektur vor, wenn es nicht gerade Kathedralen sind?
Das sagt er in dem Buch nicht. Es ist natürlich ein Rundumschlag, eine Kritik an verschiedenen architektonischen Beispielen. Er sagt aber nicht, wie das auszusehen habe. Ich glaube auch nicht, dass man das verlangen kann. Also er bezeichnet sich auch nicht als Architekten. Aber was es eben interessant macht, ist, dass die Diskussion meistens sehr stark aufgeteilt funktioniert und jedes Phänomen für sich betrachtet wird. Was mich an dem Zugang, den er bietet, interessiert, auch wenn er eben da nicht wirklich zum Ziel kommt, ist, dass er versucht, alles zusammenzubinden. Das Resultat ist vielleicht eine Art Fruchtsalat verschiedenster Themen, aber es steigt auch ein gewisser verlockender Duft davon aus, der einen inspiriert oder mich inspiriert, da weiterzumachen, auch wenn ich jetzt nicht alles unterschreiben würde und ihm auch nicht in jeder Hinsicht erfolgen würde.
Architektur und Atmosphäre von Gernot Böhme, erschienen im Fink Verlag. Die Empfehlung von Philipp Ursprung. Jetzt kommen wir zu meinem Vorschlag für ein wichtiges Kunstbuch des Jahres 2006. Ich habe die Werkmonographie der Künstlergruppe Relax ausgewählt und für mich gibt es dafür zuerst mal einen so ganz offensichtlichen Grund, weil ich denke, wenn man auch in den letzten Jahren immer wieder Werke von Relax gesehen hat, das war bei mir zum Teil so, dann weiß man trotzdem nicht so genau, was Relax eigentlich tun. Also ich weiß, wer sie sind. Relax sind ein Künstlerpaar, Marie-Antoinette Chiarenza und Daniel Hauser. Die arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Ich habe auch ein paar Bilder im Kopf. Also eines davon ist sicher das Bild einer Frau, die so locker eine Axt über die Schulter trägt und so ziemlich stramm auf einen zuschreitet. Dahinter der Holzfäller von Ferdinand Hodler. Also ein Bild, das wirklich so diese Mann-Frau-Thematik ausspielt, ein Thema, der Feminismus, ein großes Thema in der Arbeit von Relax. Oder vielleicht kenne ich noch die Arbeit The Big Sellout, eine sehr witzige, ironische Arbeit, haben Sie gesagt, haben Sie das genannt, Philipp Ursprung? Eine Arbeit, in der Sie das Künstlerpaar auf dem Paradeplatz 10-Franken-Noten für 9 Franken verkauft hat und damit, wie Sie das dargestellt haben, mal die Leute gewinnen lässt, quasi ein Spiel, das Sie gegenüber den Banken eigentlich immer strukturell verlieren müssen. Aber neben solch einzelnen Bildern ist es eigentlich relativ schwierig, die Arbeiten zu einem so Werkganzen in meinem Kopf irgendwie zusammenzubringen. Und ich glaube, da hilft diese Publikation We Save What You Give, wir bewahren auf, was ihr gebt, würde das auf Deutsch ungefähr heißen. Und das sind gleich 2 gewichtige Bände, dicke Kartondeckel, einer silbrig, einer gelb, der eine mit Texten, der andere mit Bildern und einer DVD mit allen filmischen und Videoarbeiten. Was mir besonders gut gefällt an diesem Werkkatalog, das ist, dass es, obwohl es eigentlich wirklich ein Werkkatalog ist, dass es nicht einfach nur eine Dokumentation ist. Das Buch erscheint in der Edition Fink, dem Kunstbuchverlag von Georg Ruttishauser und Matthias Kuhn. Und die machen sich ja wirklich zum Ziel, aus jedem Kunstbuchprodukt ein wirkliches Projekt zu machen und in einer gewissen Art und Weise auch das Kunstbuch jeweils wieder neu zu erfinden. Was mir auch sehr gut gefällt, es wird kein Personenkult betrieben, also wir müssen keine langweiligen und langwierigen Künstlerinterviews lesen. Die Information über das Künstlerpaar Marie-Antoinette Chiarenza und Daniel Hauser ist vielleicht sogar eher ein bisschen knapp gehalten. Es gibt nur eine kleine Biografie, dafür eine anspruchsvolle Text- und Bildlektüre, über die man sich, wenn man es wirklich wissen will, muss ich dazu sagen, wirklich einen guten Überblick über das Schaffen dieses Künstlerpaars seit den frühen 80er Jahren machen kann. Philipp Ursprung, Sie waren Autor in diesem Buch. Sie sind natürlich deshalb natürlicherweise befangen, aber ich möchte trotzdem von Ihnen wissen, wenn man dann das Buch so fertig in Händen hält, wie schätzen Sie es jetzt ein?
Ja, ich bin natürlich sehr froh, dass dieses Buch jetzt erschienen ist und ich halte es für ein ganz außerordentlich wichtiges Buch, das den Zugang und die Auseinandersetzung mit diesem Werk einer viel größeren Leserschaft ermöglicht. Im Unterschied zu vielen anderen Künstlern gibt es bei Ihnen ja nicht sehr viele Werke, die ikonische Wirkung haben, die man also sehr leicht reproduzieren kann, die man aus dem Kontext heraus irgendwo als Abbildung im Gedächtnis mit sich trägt. Es braucht im Prinzip ständig die Diskussion und die Auseinandersetzung, den Diskurs, das Gespräch, das Nacherzählen, um überhaupt dieses Werk präsent zu halten. Und in dem Sinne ist es ein experimentelles, sich über Jahre fortsetzendes Projekt, das sehr viele Gesprächspartner hat. Und von daher ist es eine sehr glückliche Situation, dass nun dieses Buch auch mit diesen vielen, zum Teil auch widersprüchlichen Stimmen existiert, um diese Diskussion auf eine vielleicht durch die Fakten solider führbare Basis zu führen. Ein Ausspruch von Relax heißt, Alleindenken ist kriminell. Und hier erlaubt es eben diese Publikation, dass sich viele Stimmen einfügen und zusammen am Projekt weiterarbeiten können.
Wer Relax kennt als Gruppe, also eben als Künstlerpaar oder als Kollektiv, erschrickt natürlich genau aus dem Grund auch ein bisschen über diese zweibändige Publikation. Und das war so ein bisschen mein erster Reflex auf diese zwei Bände, dieses Gewicht und dann auch so den Anspruch natürlich, jetzt mal ein Standardwerk zu dieser Gruppe hinzulegen, also so eine Art Summe, was haben wir bis jetzt gemacht? Der Anspruch ist natürlich total legitim, also dass eine Gruppe, die gerade so arbeitet, irgendwann mal auch als Projekt vorhat, eben diese Arbeiten zusammenzutragen und zu sammeln. Was mir ein bisschen verloren geht, ist in diesem Buch eben dann aber auch ein bisschen so das Leichte, was Sie sonst oft haben, gerade in Ihren Publikationen. Ich erinnere mich an diese Publikation Belege, die Sie im Zusammenhang mit der Ausstellung im Centre Pascal gemacht haben, ebenfalls mit Edition Fink. Klar, das ist das Projekt eigentlich auch gewesen, Belege zu sammeln und das im Museum dann auszustellen. Da war ein Buch da, das tatsächlich direkt etwas mit dem Projekt zu tun hatte. Das finden wir in dieser zweibändigen Publikation natürlich jetzt weniger, also auch von der Anmutung der Bücher her. Aber Sie haben eigentlich wieder eine Art Strategie entwickelt, den Betrachter oder Besucher Ihres Werks auf eine ähnliche Weise zu verwirren, indem Sie zwei Bände machen. Und ich bin als Leserin, brauche ich mindestens einen großen Esstisch, um mich mit diesen Büchern zu beschäftigen. Und ich bin auch so ein bisschen in der Navigation durch diese zwei Bände, Bildtext, bin ich natürlich wieder aufgefordert, aktiv etwas beizutragen zu dieser Rezeption des Werkes, was sich wieder sehr gut verbindet mit Ihrer Strategie, wie Sie Kunst machen. Also wir müssen was bringen. Wir müssen uns überlegen, wie schaue ich mir das an, also Bild, Text, wie verbindet sich das überhaupt in dieser Publikation? Das finde ich wieder sehr, sehr gut gelungen, auch bei einem Anspruch, so ein Werk über das eigene Erschaffen hinzulegen.
Das fand ich auch sehr witzig. Man denkt zuerst, das ist ja völlig konventionell, diese Auftrennung, wirklich nur Text und nur Bildband, aber man stellt dann wirklich relativ schnell fest, dass man sehr aktiv, wie Sie das gesagt haben, Sibylle Omlin, zwischen den beiden Bänden hin und her zeppen muss, weil natürlich auch die Fotografien, die Abbildungen, die ja häufig wirklich Abbildungen von Aktionen, von Performances sind, von Relax, eigentlich auch gar nicht selbsterklärend sind. Was mich eigentlich noch beschäftigt hat, ist, dass es offenbar mit der Finanzierung eines solchen Werkkataloges, dass das gar keine so einfache Sache ist, auch wenn, wie zum Beispiel Relax, natürlich wirklich einen relativ hohen Bekanntschaftsgrad haben, anerkannte Künstlerinnen und Künstler der mittleren Generation sind, dass sie auch da zu sehr performativen, innovativen Mitteln greifen mussten. Sie haben mir erzählt, Philipp Ursprung, dass Sie sich an dieser Fundraising-Aktion auch beteiligt haben.
Ja, das ist natürlich ein Phänomen, das nicht nur Relax, sondern im Prinzip die ganze visuelle Kultur betrifft, mit ganz wenigen Ausnahmen, dass es zwar eine zunehmend große Kunstwelt gibt, aber auch immer kleiner werdende Budgets. Relax hat das ja in Biel letztes Jahr gezeigt, wo sie eine Kurve dargestellt haben, an der man sieht, dass ihr Budget im Laufe der Jahre trotz eben ihres immer größer werdenden Bekanntheitsgrad immer kleiner geworden ist. Wir haben das eigentlich kein Wachstum, sondern eher ein Schrumpfen des Spielraumes.
Woran liegt das?
Einerseits an einer gewissen Saturierung der Kunstwelt, wo sich sehr viele um wahrscheinlich kleiner werdende Töpfe reißen müssen. Andererseits um eine starke Vergrößerung der Kosten der Vermittlung. Also wir haben das Phänomen, dass wir sehr schöne, edle Museen von Star-Architekten haben und eine relativ große Kulturbürokratie, die ernährt werden will, aber die Spielmasse eben für die Produktion sehr viel kleiner geworden ist.
Und das ist ja auch eben eine Thematik, die Relax ja immer wieder selber thematisieren, diesen ganzen Kulturbetrieb, auch so die Art und Weise, wie sich Künstler finanzieren oder finanzieren lassen über den Staat, über Stipendien.
Das ist ein Thema, das Sie also nicht nur als nun distanziert zu beobachtendes Sujet, sondern eben als Struktur Ihrer Arbeit aufzeigen. Und das war etwa artikuliert in dieser Aktienausgabe, wo Mitglieder der Vermittlung aufgefordert waren, eine Aktie zu kaufen, um die Publikation zu ermöglichen. Das heißt, in meinem Fall habe ich eine solche Aktie gekauft. Ich habe auch kein Honorar für den Text bekommen. Ich habe also quasi in dieses Produkt investiert, natürlich im Hinterkopf hoffend, dass sich eines Tages das dann auszahlen wird. Aber es ist, wie gesagt, eine Tatsache, die sehr viele Objekte im Kulturbereich heute betreffen. Und wenn man diese beiden Bände hat, ich denke auch, das ist eben kein Coffee-Table-Book, das man bequem im Lehnstuhl konsumieren kann, sondern es ist ein Werkzeug, das einen herausfordert, das zum Teil anstrengend zu benutzen ist, das aber eben auch reflektiert, was mit einer Publikation wie dieser gewollt wird, nämlich sich ständig neu auseinanderzusetzen.
Und vielleicht erklärt ja das auch genau dieses ungewöhnliche Gewicht, das den beiden Bänden ja auch gegeben wird durch diese großen Kartondeckel, in die sie eingehüllt sind. Sibylle Omlin, Philipp Ursprung, vielen Dank für dieses Gespräch mit den Empfehlungen für wichtige Kunstbücher des Jahres 2006.